Ja, guten Morgen und vielen Dank für die freundliche Einführung, liebe Ute Korinth, lieber Herr Gefgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass ich hier mit Ihnen ein paar Überlegungen teilen kann, die natürlich geprägt sind, auch durch die aktuellen Ereignisse. Ich will nur eins noch vorweg schicken zum Thema Campus Dieburg. Ähnlich wie hier nennen wir uns auch Mediencampus. Für mich war das jetzt also eine Reise von Mediencampus zu Mediencampus. Insofern fühle ich mich hier ganz wohl. Dieser hier ist wesentlich neuer. Unser hat schon so ein bisschen Patina angesetzt. Aber ich glaube, so die Intentionen und die Richtung, in die das geht, Lehrbetrieb, sind doch verwandt und ähnlich. Ich habe in dem Titel, wie Sie sehen, so also ein bisschen bin ich abgewichen von dem Motto der Veranstaltung hier. Raus aus dem Jammertal. Monika Lungmus hat mich für ein Statement für den Journalisten in der Ankündigung dieser Veranstaltung dazu befragt. Und ich habe gesagt, eigentlich habe ich das Gefühl, so nach den ganzen Ereignissen der letzten Zeit, es wird eigentlich die vorherrschende Stimmung unter uns Journalistinnen und Journalisten ist nicht so sehr der Jammer mehr, als vielmehr der Ärger im Moment und auch vielleicht die Entschlossenheit, sich nochmal stärker irgendwie auch nach vorne zu orientieren. Also wir haben eigentlich das Jammertal schon hinter uns gelassen. Und raus aus der Komfortzone, was ich jetzt übernommen habe, knüpft direkt an die letzte Besser-Online-Veranstaltung an, an der ich nicht teilgenommen habe, die ich aber wie viele andere auch in sozialen Medien mitverfolgt habe. Und da ist dieser Tweet bei mir hängen geblieben, der ein Fazit zieht. Und an dieses Fazit würde ich gerne in meinen Überlegungen heute anknüpfen. Besser online heißt diese Veranstaltung seit, habe ich gerade gelernt, nunmehr 14 Jahren. Der Gag ist sicher schon öfter gemacht worden, aber ich mache ihn hier nochmal. Journalismus ist besser online, weil er als Journalismus schlechthin online besser sein kann, besser als auf allen anderen Plattformen, besser als im Print, besser als in den klassischen Rundfunkmedien. Und das wissen wir alle, die wir das beruflich machen, aber wir wissen auch, welche Hemmnisse dem im Wege stehen und wie gerade die Vertreter der klassischen Medienplattformen uns in diesem Entwicklungspotenzial, das der Online-Journalismus hat, immer wieder Steine in den Weg legen. Und deswegen ist unsere erste Aufgabe als Online-Journalisten und Journalistinnen eigentlich immer wieder auch uns zu behaupten und eben mit einem Optimismus in diese Diskussionen reinzugehen und zu zeigen, dass eigentlich alles auf online hinausläuft. Und ich habe jetzt mal zwei aktuelle Beispiele mitgebracht. Das ist Kalle Huch, Geschäftsführer der taz seit der ersten Stunde, steht kurz vor der Pensionierung. Und Kalle Huch hat jetzt gerade angekündigt, dass die taz, was ich sehr bedauere, aber was verständlich ist, in dem Jahr, ich glaube 2020 wird das sein, ihre wochentägliche, werktägliche Printausgabe einstellen wird. Print wird es dann nur noch am Wochenende geben. Und die taz findet, wo? Im Internet, in den digitalen Medien weiterhin statt. Dieses Bild zeigt Ihnen übrigens nicht bei dieser Verkündigung, sondern ist schon so ein bisschen älter, aber es ist natürlich ganz einschlägig, er zieht da das iPad aus der Papiertüte. Ja, also das ist mein eines Beispiel. Das zweite Beispiel ist der Entwicklungsvorgang, der sich jetzt gerade bei der ARD abspielt, hin zu einer integrierten Mediathek-App. ARD ist halt ein komplexes, föderales Feudalsystem. Da ist das sehr schwierig, irgendwie so etwas wie eine Mediathek für alle Landesrundfunkanstalten in einheitlicher Form hinzukriegen. Jan Eggers grinst, er kennt das Spektakel. Aber für mich steht dieser Kampf um die Mediathek, der Kampf um ein Interface für On-Demand-TV-Beiträge in diesem Umfang stellvertretend für etwas, dem sich die klassischen Rundfunkanbieter stellen müssen, nämlich die Abkehr vom linearen, vom kanalbasierten Rundfunk. Ja? Auch da läuft es auf was hinaus? Aufs Internet, auf Online, auf die digitalen Medien. Mobile Endgeräte, stationäre Endgeräte, wie auch immer man sich das dann denken möchte. Und das zeigt jetzt einfach mal so als Beispiel, wir müssen gar nicht so sehr von unseren genuinen Erfahrungen der letzten 20 Jahre ausgehen, mit Multimedia-Specials, mit Nutzerinteraktion und so weiter, sondern wenn wir uns einfach nur die inhärente Dynamik der klassischen Medien angucken, ja, dann läuft es irgendwie darauf hinaus, dass wir mit Online nicht sowas sind wie die dritte oder vierte Säule in diesem Medientempel, sondern wir sind im Grunde genommen der Kulminationspunkt oder der Konvergenzpunkt, auf den Journalismus, auf den die klassischen Medien in jedem Fall hinauslaufen. Wir sind so etwas wie die höchste Entwicklungsstufe. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, ja, aber es ist tatsächlich so, dass eben wir eigentlich Medien, journalistische Medien, mehr und mehr vom Internet her verstehen und denken müssen. Und deswegen ist uns überhaupt nicht gedient, wenn in den aktuellen Diskussionen um Regulierung, ja, wenn in den aktuellen Diskussionen um Gesetzgebung solche Begriffe weiter hochgehalten werden, wie Presseähnlichkeit oder Rundfunkähnlichkeit. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir in diesen Diskussionen uns auch zu Wort melden müssen als Online-Journalistinnen und Online-Journalisten und sagen, Leute, ihr denkt von der Vergangenheit her, wir müssen in die Zukunft denken, ja, oder von der Zukunft her denken. Und wenn wir neue Regulierungen brauchen, dann brauchen wir Regulierungen, die diese Zukunftsmacht haben, die diesen Fokus haben auf, was tatsächlich das Potenzial ist. Ja? Also resümierend nochmal zu sagen, Online-Journalismus ist immer schon das gewesen, das ist immer dieser Journalismus gewesen, wo wir aktuelle Entwicklungen permanent reflektieren, aufnehmen, umsetzen mussten. Ich habe das irgendwie früher schon mal so gesagt, Journalismus mit integriertem Innovationsmanagement. Ja? Und das ist Journalismus schlechthin. Und das heißt, wir müssen eben Schluss machen mit diesen konservierenden und einhegenden Maßnahmen. Ja, einhegend heißt zum Beispiel auch, vom Produkt her zu denken. Ja, wenn die Verleger, die daran gewöhnt sind, Zeitungen, Zeitschriften zu verkaufen, versuchen, ihre Nutzer im Internet auf ihren Seiten zu halten, dann ist das eine einhegende Maßnahme, die einfach dem Medienkonsumverhalten der nachwachsenden Generationen, die eben über ihre Timeline konsumieren, überhaupt nicht mehr entsprechen. Und jeder Zwang, der ausgeübt wird, jemanden bei Welt Online, Süddeutsche Online oder was auch immer zu halten, ja, widerspricht im Prinzip dem, wo die journalistischen Medien hingehen. Ähnliches gilt für das ganze Thema Leistungsschutzrechte. Was für eine toxische Idee das ist, muss man sich darüber klar machen, dass im Grunde genommen das Internet lebt von dem Brückenschlag der Verlinkung, von dem Brückenschlag der Empfehlung über Link. Ja? Und dass die Übersicht, wenn wir jetzt mal davon absehen, dass es so etwas wie Produktgrenzen gibt, die gibt es im Internet nicht mehr. Ja? Die Übersicht kann eigentlich nur gestiftet werden durch solche Intermediäre, die irgendwie empfehlen, ja, die zusammenfassen, die Kohärenz stiften. Und all das wird subvertiert, wird wirklich beschädigt durch diese blödsinnige Idee eines Leistungsschutzrechts, wie der Springer Verlag das jetzt durchgesetzt hat. Insofern gilt jetzt mein erster aktueller Shoutout, also ein sozusagen in den Raum gestelltes Kompliment, gilt Julia Reda, der Europaabgeordneten der Piraten und Grünen, die wirklich mehr oder weniger eigenhändig allein diesen Kampf in der Öffentlichkeit im Moment kämpft. Ein Kampf, der, wenn man das sich genau anguckt, im Sinne der Kreativen ebenso ist wie im Sinne der Verbraucher. Der einzige Gegner in diesem Fall ist tatsächlich die Lobby der Verwerter. Und sie ist eben die Titanen, habe ich mir das mal so zurechtgelegt, dieser Diskussionen. Und insofern habe ich mal geguckt, wer waren eigentlich Titanen und bin dann auf Themis gestoßen. Themis ist also eine griechische Göttin der Gerechtigkeit, die so viel wusste, dass gesagt wird, sie wusste mehr als Zeus und sie kannte die Zukunft. Ja. Also große Worte, aber ich habe wirklich großen Respekt vor Julia Reda. Okay, aber darüber wollte ich jetzt eigentlich gar nicht reden, sondern ich wollte über den Elefanten im Wohnzimmer sprechen, der hier auch schon in den einleitenden Worten auch schon angesprochen worden ist. Das ist übrigens Banksy, der dieses wunderschöne Tier da irgendwie gestaltet hat. Der Elefant im Wohnzimmer ist natürlich der überall aufkeimende und inzwischen wirklich zu großer Macht herangewachsene Rechtspopulismus, Rassismus, Sexismus, also all diese giftigen gesellschaftlichen Weltbilderscheinungen, die irgendwie im Moment den gesamten Globus befallen haben. Ich habe jetzt hier mal gesagt, das ist so ein bisschen, kommt mir das vor, wie die spanische Grippe nach dem Ersten Weltkrieg. Und wir haben natürlich als Journalistinnen und Journalisten eine große Herausforderung oder wir haben einfach die Aufgabe, qua unseres Jobs uns dieser Bewegung in irgendeiner Form entgegenzustellen. Nun sollte man jetzt nicht meinen, dass wir davon nicht auch selbst betroffen wären. Und der erste Schritt muss eigentlich sein, dass wir uns fragen, inwiefern sind wir denn von diesem Virus befallen? Und was mir auffällt, ist, natürlich fühlen wir uns immer im Recht, das tut die andere Seite auch. Aber der Fehler, den wir genauso wie die Populisten machen, ist, dass wir die Diskussion, dass wir unser berufliches Selbstverständnis in einem großen Maße emotionalisieren. Und ich glaube, ein erster Schritt muss sein, dass wir versuchen, unsere Emotionen zu reflektieren und auch in den Griff zu kriegen und uns rationaler dieser ganzen Frage annähern. Und Ute Korinth hat das schon angekündigt, auch mit einer Grundannahme des Respekts gegenüber diesem Phänomen und auch teilweise den Akteuren dieser Szene. Im letzten November habe ich teilgenommen an einer sehr schönen Konferenz in Darmstadt, ausgerichtet von der Schader Stiftung, die sehr, sehr gute Veranstaltungen macht, wo es im Wesentlichen geht um den Transfer sozialwissenschaftlicher Erkenntnis in die gesellschaftliche Diskussion. Und diese Konferenz war ausgerichtet von meiner ehemaligen Kollegin Friederike Herrmann und ihren Studenten an der Uni Eichstätt und hatte den schönen Titel Journalismus auf Augenhöhe. Und ich habe dann in einer der Arbeitsgruppen auf dieser Konferenz diskutiert, unter anderem mit Tanja Schulz, und wir haben so darüber nachgedacht, Journalismus auf Augenhöhe, stimmt das, passt das, ist das eigentlich überhaupt noch so die positive Vision, die wir damit früher verbunden haben? Und wir sind eigentlich, Tanja Schulz und ich sind beide zu dem Schluss gekommen, irgendwie stimmt das nicht mehr. Irgendwie ist Journalismus auf Augenhöhe zu einem Problem geworden. Ja? Es ist nicht mehr so selbstverständlich, dass das ein Ziel sein kann, weil diese Augenhöhe uns da allerlei eingebrockt hat. Und wir sollten uns auch kritisch damit auseinandersetzen, was sozusagen die negativen Seiten dieses Slogans, dieses Bildes sind. Und ich habe es jetzt hier auf der Folie mal so zusammengefasst. Journalismus auf Augenhöhe kann auch ein Freibrief für so eine Art postmoderne Beliebigkeit werden. Ja, Journalismus auf Augenhöhe heißt, alle Stimmen zählen gleich viel. Jede Sicht, jede gesellschaftliche Haltung, all das, jeder hat seine Wahrheit, all das zählt irgendwie gleich. Und wenn das so ist, dann kann Journalismus auf Augenhöhe eigentlich nicht mehr angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen nach 2016, ja, also das Schlüsseljahr mit Brexit und Trump, Aufstieg der AfD, kann Journalismus auf Augenhöhe nicht mehr wirklich so unser Slogan sein. Ich habe mal so ein paar Beispiele zusammengesucht für falsche Augenhöhe. Wir alle, Sie sind alle Onliner, wir alle kennen das Elend der Nutzerkommentare. Ja. Aus der Sicht der Rezipienten ist es immer so, dass man erst den journalistischen Beitrag liest und dann die Kommentatoren das letzte Wort dazu haben. Und dieses letzte Wort ist eben oft einfach, ja, wie soll man das sagen, polemisch und unter die Gürtellinie. Und das entwertet im Grunde genommen die journalistische Arbeit. Ja, ich will jetzt nicht dagegen sprechen, dass man seinen journalistischen Inhalt mit dem Publikum diskutiert. Das ist eine gute Sache. Ja, aber in irgendeiner Form ist da was schiefgegangen. Ja, wofür eben auch spricht, dass diese Kommentierung mehr und mehr eben zum Schauplatz auch von tatsächlich professioneller Propaganda, von Bots und bezahlten Kommentatoren wird. Also Sie sehen hier oben rechts, das ist jetzt so eine Art Karikatur, die Hu Maodang, die chinesischen bezahlten, von der Regierung bezahlten Trolle darstellt, die sich in jede Online-Diskussion unweigerlich einmischen mit ihren Pro-Regierungspositionen. Ja? Und Martin Kaul hat irgendwie kürzlich dazu auf Twitter geschrieben, ich finde in letzter Zeit so richtig Spaß am Blocken. Ja? Also irgendwann hat man einfach die Nase voll und möchte auch nicht mehr. Ja? Zweites Beispiel für falsche Augenhöhe ist der Kult der Talkshow für mich. Ja? Talkshows kann man gut und schlecht machen und es gibt sicher sehr gute Talkshows, aber das Prinzip Talkshow ist an sich in meinen Augen fragwürdig. Das Prinzip, einfach Akteure so zusammenzusetzen, dass sie sich irgendwie ausplaudern miteinander, das wird dann inszeniert. Da gibt es eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung dazu aus dem Jahr 2011, die sehr lesenswert ist. Es gibt also bestimmte Rollenklischees, die dann immer wieder besetzt werden. Es wird eigentlich auch nicht wirklich ergebnisoffen diskutiert, auch wenn diese Illusion erzeugt wird, sondern es wird immer nur wieder Position gegen Position gesetzt und am Schluss weiß man ganz klar nicht mehr, als man am Anfang wusste. Und es gibt keine in dem Sinne wirklich Evaluation der Beiträge. Also das Prinzip Talkshow ist Journalismus auf Augenhöhe, auf eine Weise, die wirklich nicht unbedingt zielführend ist. Drittes Beispiel, und das ist eigentlich fast strukturell das Wichtigste, ist etwas, was jetzt weniger mit unserer journalistischen Arbeit zu tun hat, als vielmehr mit strukturellen Entwicklungen, nämlich die Tatsache, dass wir beobachten das bei unseren Studenten sehr stark, da fragen wir das auch immer wieder ab, dass journalistische Inhalte mehr und mehr über die Timelines der sozialen Medien, also Facebook, Twitter und so weiter, rezipiert werden. Und die Timeline ist der große Gleichmacher unter den Erscheinungsweisen von Journalismus. Ja, das heißt, da steht dann wirklich Breitbart neben New York Times, da steht die Süddeutsche neben Russia Today, so als wäre das alles dasselbe. Ja? Und das ist eine der ganz großen Herausforderungen, wie schaffen wir es eigentlich, Qualitätsjournalismus in diesem Melting Pot, im ganz schlechten Sinne, in diesem Suppentopf, wieder so auszuzeichnen, dass er eben in seiner Qualität wahrgenommen wird. Gut, das klingt jetzt alles sehr konservativ und vielleicht sogar ein bisschen reaktionär, wenn ich das so zusammenstelle. Ich will jetzt nicht den Journalismus zurückbringen zum klassischen Gatekeeping. Ich will nicht sagen, wir Journalisten sind doch viel besser, wir wissen viel besser, was die Sache ist. Sondern worauf ich hinaus will, ist eigentlich, dass wir, und das war auch das, was der Tanja Schulz in dieser Diskussion gesagt hat, dass wir stärker daran arbeiten müssen, die professionellen journalistischen Alleinstellungsmerkmale herauszuarbeiten, dass wir die besser in Szene setzen, dass wir einfach deutlicher darin sind, dass es eben nicht alle Positionen und jede Meinung gleich sind, sondern dass die informierte Meinung, dass die gut recherchierte Position, dass die kluge Analyse, dass all das mehr zu sagen hat, als einfach das mal so eben dahingesagte. Ja? Zum professionellen Arbeiten im Journalismus gehört eine Ausbildung, dazu gehört Teamwork, dazu gehören professionelle Standards, es gehört eine Transparenz über das Vorgehen und es gehört etwas dazu, was mir sehr wichtig ist, es gehört dazu eine Orientierung am Gemeinwohl, ja? Ein über Partikularinteressen hinaus an die Öffentlichkeiten gerichtetes Anliegen. Und jetzt habe ich auch wieder ein paar Beispiele, die mir das sehr schön zu zeigen scheinen. Das eine ist, wir alle haben das bewundert in den verschiedenen Ausprägungen, sind einfach diese Leistungen von anspruchsvoller, zeitintensiver, kollaborativer, also in Zusammenarbeit über mehrere Teams entstandener Recherche. Ja, also korrektiv zusammen mit Spiegel, zusammen mit Bellingcat in Großbritannien und dem Allgemeinen Dagblatt in den Niederlanden rekonstruiert den Abschuss dieses Malaysian Airline Fluges über Donetsk, ja, also über der Ukraine, dann Panama Paradise Papers oder jetzt jüngst die große Cambridge Analytica Recherche, wo die britische Journalistin, der Name ist fast unaussprechbar, Carol Cadwallader, zusammen mit einem größeren Netzwerk letztlich herausgefunden hat, dass Brexit und Trump tatsächlich auch gemeinsame Strukturen genutzt haben, um sich durchzusetzen. Im Zusammenhang mit Professionalität habe ich jetzt auch meinen zweiten Shoutout, also mein zweites Kompliment, aktuelles Kompliment. Es geht an Patrick Gensing, der ja eigentlich hier heute auch dabei sein sollte, einfach für diese Leistung eines öffentlichen Fact-Checkings bei der Tagesschau. Ich muss gestehen, dass ich diese Fact-Checker-Initiativen am Anfang irgendwie so ein bisschen belächelt habe. Wieso? Journalismus ist per se Fact-Checking, also was brauchen wir da noch extra Fact-Checker? Aber jetzt gerade diese Maaßen-Geschichte und das Maaßen-Statement hat eben einfach gezeigt, wie wichtig das ist, dass das Fact-Checking selber noch einmal sich ausstellt. Ja, zu zeigen, hier, wir zeigen euch jetzt mal, wie man so ein Video auf seine Authentizität überprüft. Und das haben Patrick Gensing gemacht, das hat der Patrick Beuth, glaube ich, noch gemacht, ein paar andere. Also an die nochmal ein ganz großes Kompliment. Es geht aber nicht nur um Recherche und um dieses, Ute Korinth hat das schon angesprochen, ich habe gesagt, Journalismus ist manchmal nicht unbedingt jetzt freundliches Geplauder mit dem Publikum, sondern es ist sowas wie eine Betriebsprüfung oder ein chirurgischer Eingriff. Es ist nicht immer angenehm, ja, im Resultat und darf das nicht sein. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch etwas, gibt es diesen Aspekt des Respekts. Und da finde ich, ist herausragend in den letzten Monaten gewesen, unter anderem eine Aktion der Zeit Online, also Jochen Wegners und seines Teams, insbesondere hier Philipp Feigle und Maria Exner, die haben dieses Projekt D17 gemacht, wo sie unter anderem eben auch wieder Journalisten an ihre Heimatorte geschickt haben, um eben Journalismus aus der Provinz, kann man jetzt ein bisschen despektierlich sagen, hervorzubringen, der einfach dicht dran geht an Situationen im Land, die normalerweise kein mediales Echo finden. Und dazu gehört, zu diesem D17-Projekt gehört eben auch das grandiose Deutschland spricht, wo so eine Art Partnervermittlung oppositioneller Positionen betrieben wird. Das heißt, Leute mit unterschiedlichen Standpunkten werden zusammengebracht und miteinander ins Gespräch gebracht. Das wird dann zum Teil auch journalistisch abgebildet, aber zum Teil findet das einfach hinter verschlossenen Türen statt. Aber diese Projekte zeigen für mich eine neue Qualität, und das ist eine sehr experimentelle Arbeit, tatsächlich des Respekts vor den gesellschaftlichen Akteuren, egal wo sie herkommen, egal wie sie ticken und wer sie sind. Ja? Und das finde ich sehr, sehr beachtlich und sehr, sehr lohnend. Drittes Beispiel, und das ist ein bisschen der Gegenentwurf zur Talkshow, Fleiß und Mut statt Augenhöhe, statt die Leute einfach nebeneinander herreden zu lassen, gut vorbereitete Interviews führen, konfrontative Interviews führen. Zwei Beispiele hier, Tim Sebastian nimmt sich Frauke Petri vor und der Thomas Walde vom ZDF im Sommerinterview Alexander Gauland. In beiden Fällen war das eine nicht aggressiv durchgeführte, aber im Resultat umso eindeutigere Demontage von Positionen der AfD. Das ist jetzt nur ein Beispiel, es muss nicht die AfD sein. Ich könnte jetzt auch Marietta Slomka nennen, die sowas ja auch sehr gerne macht, zum Beispiel mit Christian Lindner nach den abgebrochenen Koalitionsverhandlungen. Also davon wünsche ich mir viel mehr. Ich wünsche mir mehr wirklich gut geführte Interviews. Und zum Thema Mut habe ich jetzt auch noch ein drittes aktuelles Shoutout. Das geht an Martin Kaul von der Taz, der, wie Sie wahrscheinlich, wie ihr alle miterlebt habt, nicht nur beim G20-Gipfel in Hamburg, sondern jetzt auch in Chemnitz und in Köthen so dicht mit dabei war, dass wir einfach das Gefühl hatten, wir haben selber an diesen Demonstrationen und den Ereignissen dort teilgenommen. Also, ich komme so zum Resümee. Was sollten wir tun? Wir sollten einfach unsere journalistische Haltung noch einmal reflektieren und schärfen und Respekt und Professionalität noch mehr in den Vordergrund stellen. Wir sollten entemotionalisieren, wir sollten also intellektuelle Kühle, Recherche, Analyse statt empörter Meinung in den Vordergrund stellen. Und ich glaube, wir können auch, darüber hatte ich jetzt vorher noch nicht gesprochen, aber wir können von der Diskussion um den konstruktiven Journalismus lernen, dass es sinnvoll ist, wenn wir Problem- und Konfliktsituationen schildern, den Lösungsraum mitzudenken. Das heißt nicht, dass wir positiven und beschönigenden Journalismus machen, sondern dass wir einfach immer auch so ein bisschen mit im Blick behalten, dass man ja irgendwie auch aus Konflikten eigentlich gerne und aus Problemen eigentlich gerne auch wieder herauskommen würde. Die nächste Folie überspringe ich mal. Der Punkt ist sehr umstritten, das habe ich jetzt auch schon in den Vorgesprächen gemerkt, auch mit der Monika Lungmus. Ich glaube, wir müssen uns qua Journalistin, qua Journalist ein Stückchen freimachen von diesem verlegerischen Denken. Ich weiß, Entrepreneurial Journalism ist irgendwie das Stichwort der Stunde und wir sind irgendwie auch mehr oder weniger gezwungen, immer auch die wirtschaftlichen Aspekte mitzudenken. Aber ich glaube, es gibt gute Gründe, warum im klassischen Verständnis von Journalismus die verlegerische Seite von der journalistischen Seite getrennt sind. Journalismus hat etwas genuin Antikommerzielles in sich. Ja? Es geht nicht darum, Produkte zu vermarkten, es geht nicht darum, Zielgruppen zufriedenzustellen, es geht darum, Öffentlichkeit herzustellen, Wahrheit in die Öffentlichkeit, ans Licht zu bringen. Ja? Und ich glaube, dass wir das im Moment brauchen, dass wir eben auch gerade tatsächlich Zielgruppen transzendieren müssen, dass wir über Zielgruppengrenzen hinaus sprechen müssen, dass wir uns über den Impact, über die Auswirkungen dessen, was wir tun, klarer werden müssen und dass wir das auch mehr planen müssen. Also Public Value statt Shareholder Value, Gemeinwohlorientierung, habe ich vorher gesagt. Ja. Dazu gehört auch, das ist hier vielleicht noch mal kurz zu der Illustration, weil Sie da so ein bisschen sehen, was passiert eigentlich, wenn man den journalistischen Markt Gesetzen des Marktes überlässt. Ich sehe zwei Tendenzen. Die eine ist, dass Qualitätsinformation immer mehr zu einem sehr, sehr teuren Luxusgut wird. Also ich habe hier mal Politico und den Bloomberg Terminal so als Beispiel genannt. Politico hat in den USA einen Spezialdienst, der heißt Politico Pro oder ich weiß es nicht genau. Da abonniert man Themen, die für einen irgendwie wichtig sind. Und so ein Thema kostet im Jahr $1,000. Ein Thema. Ja, das heißt, das sind also 80 Dollar pro Monat für ein Thema. Wenn Sie sich jetzt angucken, was Qualitätszeitungen im Abo kosten, dann haben Sie da eine ganz ähnliche Entwicklung. Also wer kann sich tatsächlich noch eine Süddeutsche leisten, die irgendwie 55 Euro im Monat kostet? Ja? Also gute, qualitativ hochwertige Information wird gerade nach dem Einbruch der Anzeigenmärkte einfach mehr und mehr zu einem Luxusgut. Und auf der anderen Seite haben wir halt irgendwie den Boulevard oder wir haben kommerzielle Medien, die mehr und mehr die Grenze zur Werbung und zur PR überschreiten, die immer mehr praktisch Zirkus statt Townhall machen, das heißt, die also auf Nachrichtenwerte setzen, die nichts mit Relevanz zu tun haben und umso mehr mit laut und bunt. Ja. Und das ist, glaube ich, liegt sozusagen in den Gesetzen des Marktes, ist auch vollkommen okay. Aber wir als Journalisten müssen sehen, dass wir uns davon in unserem professionellen Selbstverständnis ein Stückchen absetzen und unabhängig machen. Zu diesem Thema Nachrichtenfaktoren. Relevanz ist immer sozusagen der höchste und heiligste Nachrichtenfaktor, aber auf der anderen Seite auch der, der immer am meisten vernachlässigt wird. Und gerade Themen, das wissen wir alle, wie Klimawandel oder Finanzkapitalismus und Altersarmut und so weiter, das sind Themen, die, von denen wir alle wissen, dass sie extrem relevant sind, die aber unheimlich schlecht verkaufbar sind. Ja. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auch daran arbeiten, so etwas wie ein strategisches Themenmanagement zu lernen. Das heißt, wir müssen lernen, wie wir Themen, von denen wir wissen, dass sie wichtig sind, wie wir die doch besser tatsächlich unserer Öffentlichkeit, unseren verschiedenen Publika näher bringen. Ein letzter Punkt ist, ist eine Antwort auf diese Partikularisierung und Zersplitterung von Medieninhalten durch die Social Media Timelines. Und das ist fast die schwierigste Aufgabe in meinen Augen, ist die Frage, wie schaffen wir eigentlich wieder Kohärenz? Wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie ein Thema als Ganzes sehen, dass sie Debatten wahrnehmen, dass sie Zusammenhänge herstellen, dass sie analytisch lesen, zuschauen, zuhören? Und alles, was mir dazu jetzt eingefallen ist, ist zum einen, dass man tatsächlich über die Grenzen dieser einzelnen Inhalte hinweg weiter mit starken Marken arbeiten muss. Eine Diskussion, die ich dazu auch geführt habe, betrifft zum Beispiel das Auftreten des Content-Netzwerks Funk bei den Öffentlich-Rechtlichen, die ganz bewusst sich entschieden haben, diese Funk-Marke praktisch nicht zu zeigen. Ja, das ist also nur Insidern bekannt, was Funk eigentlich ist, sondern da gibt es diese verschiedenen YouTube-Channels und anderen Formate, die die haben, die auch teilweise sehr gut ankommen. Aber was nicht klar wird, ist, dass die alle tatsächlich unter einer thematischen, redaktionellen Klammer stehen. Und ich finde, man sollte das anders handhaben. Man sollte diese Marke entwickeln. Ja, man sollte den Leuten klar machen, wo Funk draufsteht. Hast du mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit was, was besser ist als die anderen Anbieter. Dann geht es darum, dass man einfach eben Argumentation und Analyse vor Meinung stellt, dass man eben Zusammenhänge zwischen Positionen stiftet durch seine Darstellung von Konflikten und von Themen. Ich hatte schon gesagt, Aggregation, also das Zusammentragen von guten Beiträgen ist eine wichtige Orientierungsleistung in den digitalen Medien. Das darf nicht durch sowas wie Leistungsschutzrechte unterbunden oder sabotiert werden. Verlinkung, ja. Und schließlich glaube ich, dass wir den Dialog brauchen. Wir brauchen den Dialog mit den Nutzern. Der muss irgendwie nur anders gestaltet und inszeniert werden. Aber wir brauchen auch den Dialog untereinander. Wir brauchen den Dialog unter den Kolleginnen und Kollegen. Und all das bringt mich jetzt zu dem rückblickenden Fazit. Damit Journalismus seiner gesellschaftlichen Rolle gerecht werden kann, muss er erst einmal unbequem werden. Das kennen wir ja alle, ne? Unbequem. Aber was ich hier meine, ist, es wird erstmal unbequem für uns. Deswegen raus aus der Komfortzone und ran an die Arbeit. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Moment. Nee, es geht nicht. Vielen Dank. Ich weiß nicht, wir sind jetzt zwar schon bei 11 Uhr, aber vielleicht so ein, zwei Fragen hätten wir noch Zeit für, oder? Also wer Fragen stellen mag, möge dies bitte gerne jetzt tun. Okay.
Ich fand Ihr Stichwort Gemeinwohlorientierung sehr spannend. Wie würden Sie denn das definieren? Das definiert sich ja immer auch über Grenzen. Menschenrechte, Europa, Deutschland, die lokale Region. Wie würden Sie Gemeinwohl definieren?
Ja, schwierige Frage. Ich habe über so einen Wertekanon nachgedacht, den man einfach so auflisten kann und kann sagen, Journalisten sind per se angewiesen auf Pressefreiheit, auf eine Art von elementaren, also Meinungsfreiheit, elementaren Menschenrechten und so weiter. kann sagen, Journalisten bereiten den Boden für Demokratie, weil sie einfach Informationen bereitstellen, mit denen sich Menschen über gesellschaftliche Fragen verständigen können. Sie können das auch, was einige im Moment auch machen, mit dem Begriff der Republik koppeln. Ich weiß nicht, ob Ihnen Ulrike Gero was sagt, die sich für eine europäische Republik einsetzt im Moment, die also tatsächlich den Rahmen europaweit aufspannt und sagt, das Problem, was Europa hat, ist, dass es eben nicht wirklich die Menschen politisch repräsentiert auf eine Weise, dass sie ihr Gemeinwohl gemeinschaftlich in die Hand nehmen. Ja? Aber es hat eben viel damit zu tun, dass tatsächlich wir stehen im Dienste einer gesellschaftlichen Diskussion, die eigentlich die Gesellschaft als Ganze führt, ja? An der wir dann zwar als Bürger auch teilnehmen, aber wo das letzte Wort natürlich nicht der Journalismus hat, sondern tatsächlich die Bürgerinnen und Bürger. Ja. Also müssen wir vielleicht irgendwie bei der Mittagspause nochmal weiter verfolgen, aber es ist tatsächlich schwierig, das so zu verknappen, dass man das jetzt so in einem, zwei Sätzen sagen kann. Ja.
Ja. Ich bin freie Journalistin und fand raus aus der Komfortzone einen ziemlichen Allgemeinplatz, weil ich finde, freie Journalistinnen und Journalisten bewegen sich sehr häufig raus aus den Komfortzonen, bekommen aber die Produkte nicht verkauft, die sie dann aus diesen verlassenen Komfortzonen eigentlich mitbringen, weil die Formate und Strukturen überhaupt nicht dafür geeignet sind. Deswegen finde ich es ein bisschen unfair zu sagen, wir müssten uns irgendwie alles unbequem machen, weil das tun wir.
Also wie gesagt, ich habe angeknüpft an diesen Tweet und ich glaube, es wäre absolut vermessen zu sagen, dass Journalisten im Moment komfortabel leben. Ja, also mit der Ausnahme von ein paar Spiegel-Print-Redakteuren oder so. Aber das ist natürlich nicht die Pointe hier, sondern was ich meine ist eher, dass wir teilweise gerade als Online-Journalisten sind wir einfach irgendwo in so einem Trott. Und das meine ich. Also es geht eigentlich um die Schärfung unseres professionellen Selbstbildes. Und das heißt, das ist jetzt eine sehr begrenzte kleine Komfortzone, in der wir uns da bewegen. Insgesamt ist das Leben hart, verstehe ich komplett. Ja. Aber innerhalb dieses Reviers müssen wir, glaube ich, über die Grenzen hinausspringen. Ja. Und das ist so ein bisschen so, ich sage mal was sehr, sehr Polemisches. Ich habe sehr viel mit China zu tun gehabt und ich habe sehr viel die chinesische Auslandskorrespondenten, also ausländische Korrespondenten in China-Szene erlebt. Und da gab es einen ganz großen Unterschied. Es gab die, die permanent auf Reisen waren, die permanent im Gespräch waren, die permanent mit chinesischen Kollegen, mit chinesischen Bürgern und Bürgerinnen gesprochen haben. Und es gab die, die irgendwie in der Hauptstadt saßen und auch ihre Artikel geschrieben haben und die auch Probleme hatten, ihre Artikel dann bei ihren Heimatredaktionen irgendwie unterzubringen. Aber die im Grunde, im Großen und Ganzen sich einfach auf das verlassen haben, was ihnen so zugespielt wurde. Ja. Und ich glaube, die Zeit ist vorbei. Wir müssen wirklich wieder in die Provinzen rein, wir müssen wirklich wieder in die gesellschaftlichen Zusammenhänge rein, wir müssen diese unbequemen Dinge tun. Ja? Unbequem, weil sie peinlich sind, unbequem, weil sie uns binden. Ja?
Aber nochmal, also ich finde, freie Journalisten tun das und tun das wirklich auch sehr gut und tun das sehr regional. Ja, also auch bei den Medien, bei denen ich arbeite. Das Ding ist, dass wir strukturell ein Problem haben, das auf die Straße zu bekommen. Ja. Wenn ich mir zum Beispiel öffentlich-rechtliche Sender angucke, was uns da auch an Begrenzungen sozusagen gesetzt werden, um diese Sachen umzusetzen. Das heißt, es ist auch nicht bequem, das in den Redaktionen zu diskutieren. Auch Online-Redakteure, die drinnen sitzen, versuchen ständig diese Grenzen zu erweitern, bekommen aber häufig gesagt, das können wir nicht machen, weil da steht das und das dagegen. Oder das können wir nicht machen, weil da haben wir kein Geld für. Kommt halt auch ganz häufig. Also ich glaube, wir machen es uns nicht wirklich bequem, aber der Spielraum ist gerade in verschiedenen Bereichen relativ klein.
Ich habe ja auch ganz viele Journalisten gelobt. Ja,
ja, das finde ich auch.
Und das ist, es ist tatsächlich so, ich glaube, dass wir ganz oft an so einem Scheideweg stehen, irgendwie, also den bequemen oder den nicht so bequemen Weg zu wählen. Und ich finde es einfach immer wieder beachtlich, wenn ich dann Leute sehe, die wirklich einfach Grenzen sprengen. Ja? Und ich finde, das muss man eben so ein bisschen, also es ist eher so, dass man den Blick öffnet für die gute und die schlechte Variante und dass man dann eben einfach in seiner persönlichen Entscheidung sich auch klar macht, was man für eine gesellschaftliche Verantwortung hat.
Ja? Aber müssten da nicht viel mehr Entscheider da sitzen?
Habe ich ja nicht hier gerade. Thank you.